Ich hoffe, es wird das letzte Mal sein, dass ich so ausführlich über die Sache Colin Fernandes und Christian Ulmen sprechen muss oder mich dazu genötigt fühle. Aber es gibt wieder diverse Falschbehauptungen, Aussagen von Colin Fernandes, die einfach so stehen gelassen werden. Dinge, die nicht klargestellt werden, obwohl längst widerlegt. Diese Sendung hat gleich mehrere Dinge offenbart und darauf möchte ich in dem heutigen Video eingehen. Mein Name ist Boris von Morgenstern, ich bin Journalist und beschäftige mich mit gesellschaftspolitischen Themen, kritisiere regelmäßig die unsaubere Arbeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Hier werden regelmäßig journalistische Standards verletzt, so auch in dieser Sendung. Colin Fernandes war zu Gast bei Karin Mioska. Sich in einer der reichweitenstärksten Talkshows des Landes zu einem laufenden Verfahren äußern zu können, das scheint ein neuer Tiefpunkt des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu sein. Es wurde auch mit nicht allzu hohen Einschaltquoten gewürdigt, obwohl die Aufregung im Vorfeld darüber recht groß war. Auch der Anwalt von Christian Ulmen hat sich dazu geäußert. Noch spektakulärer wird es aber, wenn wir berücksichtigen, dass Christian Scherz, also Ulmens Anwalt, sogar angeboten hat, ebenfalls Gast in der Sendung oder als Gast in der Sendung aufzutreten, ihm aber abgesagt wurde. Die Begründung lautete, die Runde sei angeblich voll besetzt. Gegenüber der FAZ äußert Scherz, das Fernsehgericht tagt mit der höchsten Vertreterin der Justiz in Deutschland und der Anzeigenerstatterin. Das sagt er auf Anfrage der FAZ. Und dass bei einem gerade erst eingeleiteten Ermittlungsverfahren gegen einen Beschuldigten, schon das sei eklatant rechtsstaatswidrig. Er habe angeboten, in die Sendung zu kommen, dies wurde jedoch abgelehnt, die Runde stehe schon fest. Das ist auch insofern bemerkenswert, als dass man kurz vor der Sendung noch einen weiteren Gast ergänzt hat, nämlich Theresia Krone, Klimaaktivistin und Jurastudentin. Man beginnt mit dem Einzelgespräch zwischen Colin Fernandes und Karin Mioska, dann geht es in der Beschreibung des NDR weiter, ja, treffen sich in der Runde also Theresia Krone, die hier als Juristin vorgestellt wird, sie ist Studentin. Dann gibt es aber neben der Juristin, also der Jurastudentin, noch zwei echte Volljuristen, nämlich den leitenden Redakteur der Süddeutschen Zeitung Ronen Steinke und die SPD-Bundesjustizministerin Stefanie Hubig. Die äußerst einseitige Auswahl der Gäste in dieser Runde wurde im Vorfeld scharf kritisiert. Zur Einordnung, es gab bislang bekannt zu keinem Zeitpunkt einen sexuellen Übergriff auf Colin Fernandes, zumindest nicht in den bisherigen Äußerungen oder ihren Darstellungen zu ihrem Ex-Ehemann Christian Ulmen. Kurze Werbung, der heutige Werbepartner des Videos heißt God's Rage. Ich kaufe dort voller Überzeugung meine Supplements, ja, Proteinpulver, aktuell sehr gerne Milch, Reis, Zimt, aber auch Banane kann ich sehr empfehlen. Dazu kommen meine täglichen Vitamine wie Vitamin D3 und K2, Zink oder auch Omega-3. Alles, was der Körper so benötigt und bei den täglichen Mahlzeiten oftmals zu kurz kommt. Mit dem Code Morgenstern erhaltet ihr 10% Rabatt auf eure Bestellung. Erst kürzlich haben sie 10-jähriges Bestehen gefeiert. Das handelt sich also um kein neues Supplement-Startup, sondern ein Unternehmen, welches beständig am Markt ist. Wir starten mit dem ersten Teil der Sendung. Auftritt Fernandes. Karin Mioska leitet damit ein, dass Fernandes bereits seit Jahren auf die Folgen gefälschter pornografischer Inhalte im Netz aufmerksam machen würde, aber erst seit sie dem Spiegel gegenüber ihre Geschichte erzählt, bekäme digitale Gewalt neue Aufmerksamkeit in Deutschland, auch in der Politik. So der Wortlaut von Karin Mioska.
Auf die Folgen gefälschter pornografischer Videos im Internet weisen Sie schon jahrelang hin. Mhm. Aber seitdem Sie dem Spiegel Ihre persönliche Geschichte erzählt haben, bekommt digitale Gewalt eine neue Aufmerksamkeit auch in der Politik.
Allein über diesen Einleitungssatz von Frau Mioska ließe sich ein ganzes Essay schreiben, aber dafür fehlt die Zeit und eigentlich auch die berechtigte Relevanz zu diesem Thema. Die Aufmerksamkeit, ja, liebe Frau Mioska, hat der Fall nicht bekommen, weil Fernandes einfach nur ihre Geschichte erzählt hat und der Spiegel darüber berichtet, sondern weil sie im O-Ton einen Täter präsentiert hat, ihren Ex-Ehemann Christian Ulmen. Er soll Fake-Profile erstellt haben, sich als Colin Fernandes ausgegeben haben, Männer aus ihrem Umfeld mit Bildern und Videos von irgendwelchen Pornodarstellerinnen, die, so schreibt es zumindest der Spiegel, Fernandes ähnlich gesehen haben sollen. Die soll er verschickt haben und in letzter Konsequenz auch mit einigen von ihnen Telefonsex, auch im Namen seiner Frau gehabt haben, das Ganze versehen mit einer KI-Stimme. Das sind die Vorwürfe. Da geht es mit keiner Silbe um künstliche Intelligenz, aber in dieser Debatte geht es auch schon lange nicht mehr um Detailfragen oder die Wahrheit, sondern es geht um ein Gefühl, dass man alle Männer in Deutschland völlig unproblematisch zu Tätern machen kann. Das wiederum soll dann rechtfertigen, irgendwelche neuen Gesetzeslücken zu schließen, die es eigentlich nicht gibt. Fälle brutalster, neuerdings analog genannter Gewalt, ja, oder Vergewaltigung, die schmeißt man einfach mit in die Waagschale, ohne dass man jemals mit echten Opfern von realen Übergriffen, Vergewaltigung, Missbrauch und so weiter in den populären Talkshows gesprochen hat. Einzig allein bei Markus Lanz kam Michael Kürath, der Vater der Ermordeten, Ann-Marie Kürath, zu Wort. Diese wurde zwar nicht vergewaltigt, aber von einem ausreisepflichtigen Asylbewerber brutal ermordet. Der Fall Gisèle Pélicaud wird auch mit in diese Schale geworfen. Eine Frau, die über einen Zeitraum von 9 Jahren von ihrem Ehemann nachts betäubt und 100-fach vergewaltigt wurde. Am Ende lässt uns Ronen Steinke in der Sendung übrigens noch wissen, dass das ja ein weit verbreitetes Phänomen auch in Deutschland sei. Schließlich würde man gerade in Berlin ermitteln.
Der Fall von Gisèle Pélicaud ist, so drastisch wie er ist, in Deutschland häufig. Also wir haben allein in Berlin gerade mehrere Verfahren, wo es darum geht, dass sich Gruppen von Männern zusammentun, um Frauen zu sedieren und zu vergewaltigen. Dringend notwendig, dass wir darüber mehr reden und nicht nur mit Blick auf Frankreich, sondern mit Blick hier auf unser eigenes Land.
Die Belege dafür, dass das ein großes Phänomen ist oder ein großes Problem auch in Deutschland, dass Männer ihre Frauen sedieren und anderen zur Vergewaltigung anbieten würden, diesen Beleg dafür bleibt er uns aber schuldig. Auch in der Sendung erfährt das keinen Widerspruch. Im Gegenteil, ihm wird nickend beigepflichtet. Die Bild nannte die Geschichte rund um Colin Fernandes den virtuellen Fall Pélicaud. In meinen Augen eine absolute Perversion boulevardesker Berichterstattung. Kurios, ausgerechnet gestern Abend, also etwa zum gleichen Zeitpunkt der Mioska-Sendung, teilt Colin Fernandes einen Beitrag der Deutschen Welle. Die Deutsche Welle ist der staatliche Auslandsrundfunk der Bundesrepublik Deutschland. Ja, vergleichbar mit Russia Today. Ein staatlicher, mit Steuergeld finanzierter Rundfunksender, ebenfalls staatstreu, gläubig und einseitig links. Der Beitrag der Deutschen Welle ist auch nicht aktuell oder von gestern Abend, sondern bereits eine Woche alt. Darin wird auf Englisch die Lüge verbreitet, Christian Ulmen würde Deepfake-Videos von Colin Fernandes verschicken oder soll diese eben verschickt haben. Warum genau teilt Colin Fernandes ausgerechnet gestern Abend einen solchen Beitrag? Mehr noch, warum behauptet der Staatssender Deutsche Welle überhaupt so etwas? Eine Presseanfrage von mir an den zuständigen Kulturstaatsminister Wolfram Weimar, denn der ist nämlich zuständig für die Deutsche Welle, die blieb bislang leider unbeantwortet. Genauso wie mehrere Anfragen von mir an die Kanzlei Scherz-Bergmann, auch die haben nicht geantwortet, die kommunizieren dann lieber mit Qualitätsmedien wie der FAZ in Deutschland. Warum verbreitet Fernandes dieses Video der Deutschen Welle, nachdem sie im deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehen klargestellt hat, dass zu keinem Zeitpunkt von ihr KI-Inhalte verschickt worden sind, also zumindest nicht bekanntermaßen von ihrem Ex-Ehemann. Er soll Videos von irgendwelchen Pornodarstellerinnen verschickt haben, die Colin Fernandes irgendwie ähnlich gesehen haben sollen.
Ich habe mich mit vielen Betroffenen ausgetauscht und bin ja auch schon seit Jahren politisch aktiv, was dieses Thema angeht. Also ich habe zum Beispiel eine Gruppe von Schülerinnen getroffen, die das zur Anzeige gebracht haben. Die jüngste war 14 Jahre alt, als es passiert ist.
Jetzt müsste die Moderatorin an der Stelle einmal nachhaken. Was ist denn mit das überhaupt gemeint? Geht es darum, dass sie dasselbe wie Colin Fernandes erlebt haben sollen? Ja, dass jemand irgendwelche Fake-Accounts erstellt hat und dann Bilder anderer Frauen verschickt und dann irgendwie Telefonsex mit Freunden? Oder geht es jetzt um künstliche Intelligenz, um die KI-Deepfakes? Ich habe einen Fall aus Spanien gefunden, da sind 20 Schülerinnen einer Schule betroffen gewesen. Mitschüler sollen mit Hilfe von sogenannten Nudify-Apps, also Ausziehe-Apps auf dem Handy, Nacktfotos von Mitschülerinnen erstellt haben. 15 Minderjährige wurden damals zu einem Jahr Bewährung verurteilt und zur Teilnahme an Programmen zur Sexualaufklärung verpflichtet. Wegen Kinderpornografie lautete das Urteil und Verstoßes gegen die guten Sitten. Fernandes vermischt also an dieser Stelle ihre eigene Geschichte und die Vorwürfe gegenüber Christian Ulmen mit tatsächlichen echten Fällen von KI-Inhalten. Mutmaßlich Denn wie gesagt, Mioska nickt das Ganze einfach ab. Ja? Sie fragt gar nicht kritisch nach. Letztlich wissen wir gar nicht, was diesen Schülerinnen passiert sein soll. Als nächstes geht es wieder um die Anzeige, die Fernandes bei der deutschen Polizei gestellt hat. Also gehen wir wieder zurück zu diesem mutmaßlichen Identitätsdiebstahl von Ulmen. Jetzt wird's abenteuerlich.
Sie konnten sich aber überwinden, den Schritt zu gehen, weil das muss ja eine enorme Ohnmacht sein. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Die erste Anzeige war ja zunächst gegen Unbekannt. Mhm. Und das, da habe ich diverse E-Mails geschrieben, alle möglichen Sachen dort eingereicht. Dann hieß es irgendwann von meiner Ansprechpartnerin in Berlin, mit der es eben Mail-Austausch gab, dass man nicht mehr zuständig sei. Der Fall wurde jetzt nach Schleswig-Holstein übergeben. Dann habe ich nachgefragt, ja, wo denn in Schleswig-Holstein? Ist ja groß. Weiß man nicht genau. Ich kann es mal in Schenefeld versuchen. Dann habe ich nochmal nachgefragt, haben Sie irgendwie Kontaktdaten von Ansprechpartnern? Und dann hieß es, nö, aber einfach mal da anrufen. Da habe ich dann angerufen, die haben gesagt, wir wissen von nichts.
Die Ansprechpartnerin war eine Polizistin?
Genau, eine Frau vom LKA, die bis dahin mit mir kommuniziert hat. Das lief alles per E-Mail. Und dann gab es anscheinend einen Brief, der mich nicht erreicht hat.
Fernandes hat also den Fall in Berlin zur Anzeige gebracht, ja, gegen Unbekannt. Als Beleg habe sie beispielsweise einen E-Mail-Schriftverkehr eingereicht. Die zuständige Person, eine Frau, für ihren Fall, die habe ihr dann mitgeteilt, dass Berlin jetzt nicht mehr zuständig sei und man den Fall an Schleswig-Holstein abgegeben habe. Die Bild-Zeitung hat dazu einmal geschrieben, dass das passiert sei, weil Ulmen, Colin Fernandes in der Nähe von Itzehoe, also in Schleswig-Holstein, eine Meldeadresse habe. So. Wohin genau das jetzt allerdings geschickt worden sein soll, das hätte man ihr nicht sagen können, so erzählt es zumindest Fernandes. Ja, zeitlich befinden wir uns im Jahr 2025. Aus Berlin soll man ihr lediglich mitgeteilt haben, sie solle es in Schenefeld versuchen, ja, eine Stadt im Kreis Pinneberg im Süden von Schleswig-Holstein, ganz nah bei Hamburg. Fernandes lässt uns aber auch wissen, dass dieser Austausch von Informationen per Mail stattgefunden hat. Das bedeutet, für die Anschuldigungen gegenüber dem Berliner LKA, dem Landeskriminalamt, muss es also Belege geben. Beim LKA habe ich dazu nachgefragt, aber die Anfrage dazu hat man bislang leider nicht beantwortet. Auch von Fernandes sehen wir keine solchen E-Mails beispielsweise, die sie ja ohne Probleme vorzeigen können sollte, wenn sie behauptet, per E-Mail habe man ihr mitgeteilt, also wir wissen nicht, an wen das abgegeben wurde, wenden Sie sich an Schleswig-Holstein. Die Staatsanwaltschaft Itzehoe hat mitgeteilt, dass die Unterlagen der Berliner Polizei nicht ausgereicht hätten und man weitere Unterlagen bei Fernandes angefordert habe. Diese Unterlagen habe Colin Fernandes aber nicht nachgereicht. Sie sagt, dass die Nachfrage bzw. das Schreiben der Staatsanwaltschaft sie nicht erreicht habe. Bei Mioska umgeht sie diese Frage allerdings und antwortet, eigentlich wie ein Profipolitiker darauf.
Genau, das sagt die Staatsanwaltschaft Itzehoe, die das Verfahren dann einstellte, weil sie gesagt haben, sie hätten Unterlagen angefordert und die hätten sie nicht geschickt.
Es hieß, dass es keine Ermittlungsansätze gegeben habe. Jetzt definieren wir anscheinend Ermittlungsansätze unterschiedlich, weil zum Beispiel, wenn es einen Kontakt gibt von einem Zeugen, finde ich persönlich, dass das ein Ermittlungsansatz ist. Oder zum Beispiel LinkedIn hat ja das Profil geschlossen. Es war ja nicht so, dass der Täter von sich aus das Profil geschlossen hat. LinkedIn hat das dicht gemacht. Und die Fallnummer habe ich zum Beispiel rübergeschickt. Und über die hätte man die IP-Adresse ermitteln können. Das sehe ich persönlich als Ermittlungsansatz. Die waren der Meinung, es habe keine Ermittlungsansätze gegeben. Und das nehmen wir anscheinend unterschiedlich wahr.
Karin Mioska möchte zudem wissen, ob das mögliche Justizversagen in Deutschland in ihrem Fall System haben könnte. Ein Justizversagen, welches lediglich aus Behauptungen irgendwie hergeleitet wird, aus Vorwürfen von Colin Fernandes gegenüber den Behörden und der Staatsanwaltschaft.
Glauben Sie, das ist da einfach liegen geblieben? Also Sie sind ja viel mit der Justiz in Kontakt, weil Sie sich mit ähnlichen Fällen beschäftigt haben, auch schon vorher. Okay. Ist das ein Einzelfall oder ist das ein strukturelles Problem?
Das ist das, was mir die Betroffenen, mit denen ich gesprochen habe, auch mit Anwältinnen von Betroffenen habe ich gesprochen. Und tatsächlich ist es so, also zumindest das, was die mir geschildert haben, dass das meistens genau diesen Weg geht, dass die Frauen Dinge einreichen und dann heißt es hinterher, das Verfahren wurde eingestellt. das passiert wohl anscheinend gar nicht mal so selten.
Die Expertin Fernandes führt hier aus, dass sie aus Gesprächen mit Betroffenen oder den Anwälten von Betroffenen wisse, dass das meistens so ablaufen würde wie in ihrem Fall. Ja, irgendwann würde das einfach eingestellt werden. Im Anschluss daran geht es wieder um die Schülerinnen. Der Fall soll laut Fernandes wegen Geringfügigkeit eingestellt worden sein. Also spricht sie jetzt offenkundig nicht über den Fall in Spanien, wo es dann eben ein Urteil gab, ja, sondern sie spricht dann möglicherweise von einem deutschen Fall. Wir wissen aber nicht, um welchen Fall es geht, um welche Schülerinnen es geht. Mioska fragt hier natürlich nicht nach. Wir wissen nicht einmal mehr, was diesen Schülerinnen überhaupt zugestoßen sein soll.
Die Schülerinnen, von denen ich gerade berichtet habe, die haben die Erfahrung gemacht, dass der Fall wegen Geringfügigkeit eingestellt wurde. Und diese Formulierung habe ich öfter mal gehört in dem Kontext. Und das hat ja auch eine gewisse Signalwirkung. Wenn man den Frauen sagt, das, was euch passiert, nehmen wir als geringfügig wahr.
Nach 13 Minuten dann nochmal Tacheles. Hat Ulmen jetzt Deepfakes verschickt oder nicht?
Und jetzt wird das Verfahren aber wieder neu eingeleitet. Es gäbe einen Anfangsverdacht wegen Nachstellung gegen Christian Ulmen. Das ist sowas wie Stalking. Wie finden Sie das?
Was ich noch mal präzisieren möchte, weil ja vor kurzem dieses Schreiben rausging, er habe gar keine Deepfakes verschickt, woraufhin Leute gesagt haben, ach, war ja klar, dass sie lügt. Um das noch mal so ein bisschen aufzudröseln, auch für alle, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Also es wurden Fake-Profile auf Social Media auf meinen Namen angemeldet. Die haben in erster Linie Männer angeschrieben. Ich war auf gewissen Social Media Portalen selbst nicht vertreten, also hatte man relativ freie Fahrt. Da wurden eben fremde Männer, aber auch Männer in meinem beruflichen Umfeld angeschrieben. Es wurde immer flirtiver. Dann irgendwann ging man über in die E-Mail-Konversation und dann kamen Videos und Fotos, die so wirken sollten, so hat es der Täter selbst formuliert, als habe ich mich selbst beim Sex gefilmt oder nackt fotografiert.
Was aber echte Videos waren und keine KI-generierten.
Das ist nämlich der Punkt. Und bei allen Gesetzentwürfen zu diesem Thema, also es gab ja auch einen Gesetzentwurf aus dem Bayerischen Justizministerium vor ein paar Jahren, da werden zwei Fälle mit aufgeführt, auch in der gesetzlichen Nachschärfung. Zum einen eine heimlich gemachte Aufnahme, also eine intime heimlich gemachte Aufnahme. Zum anderen jetzt neuerdings Deepfakes. In diesem Fall ist es ja keines von beidem. Mhm. Wenn ich sage, und diese Accounts sind ja auf meinen Namen, man sieht ein Foto von mir als Profilbild. Wenn ich dann sage, guck mal, Produzent, hier hast du ein Nacktfoto von mir, das bin aber eigentlich gar nicht ich, sondern eine Pornodarstellerin, dann ist das juristisch gesehen kein Deepfake. Mhm. Es ist aber auch keine heimlich von mir gemachte Aufnahme. So, das heißt, wir haben einen Fall, der auch in der Nachschärfung bisher noch nicht erfasst ist. Und deswegen ist mir so wichtig, darauf aufmerksam zu machen, weil ich glaube, dass wir eben schauen müssen, was passiert da draußen und wie können wir die Nachschärfung nachschärfen, dass auch dieser Fall erfasst ist.
Letztlich möchte Fernandes also ihren absoluten Einzelfall, bei dem es nicht um Deepfakes geht, bei dem es um sowas wie Identitätsdiebstahl geht, ja, diesen Fall möchte sie irgendwie juristisch auch erfasst haben. Dass es sich dabei aber um eine klassische Form, bei der mehrere deutsche Gesetze Anwendung finden können, handelt, das fällt hier irgendwie hinten runter und das bespricht man auch nicht mit den Juristen oder Volljuristen, die dann später in der Sendung zu Gast sind. Es gibt bereits mehrere Strafen in Deutschland. Es gibt keinen eigenen Straftatbestand, weder für Deepfakes noch für Identitätsdiebstahl, aber darunter lassen sich mehrere Delikte oder mögliche Delikte, die hier in Frage kommen, zusammenfassen. Da hätten wir beispielsweise Betrug, das Ausspähen von Daten, die Nachstellung oder auch Verleumdung. Im Fall von Fernandes hat die Staatsanwaltschaft Itzehoe die Ermittlungen nach 238 Strafgesetzbuch wieder aufgenommen, also wenn es um die Nachstellung geht. Das umfasst normalerweise den Bereich Stalking, aber es kann dabei auch um die Erstellung von Fake-Profilen gehen, wenn damit andere beispielsweise belästigt werden. Der deutsche Strafrechtskatalog kennt einige mögliche Würdigungen für diesen Fall. Die Tatsache, dass diese nicht angewandt werden, belegt aber nicht, dass wir irgendeine Lücke in unserem Rechtssystem hätten, die man nach spanischem Vorbild schließen müsste. Nach 15 Minuten verliest Mioska dann einen Satz, um zumindest einen möglichen Standpunkt von Christian Ulmen hier aufzuführen, und zwar diesen hier.
Ich muss kurz darauf hinweisen, dass der Anwalt des Beschuldigten darauf hinweist, dass sein Mandat keine KI-generierten Videos erstellt oder verbreitet hat. Wir werden ja auch mit der Bundesjustizministerin heute sprechen.
Fernandes nutzt das Ganze für ein neckisches Nicken in Richtung der Kamera. So wie Karin Mioska das hier betont, klingt das aber eher nach einer Schutzbehauptung der Anwälte. Tatsächlich hat aber Fernandes selbst den Vorwurf, Ulmen solle irgendwelche Deepfakes verschickt haben, nie erhoben. Kurz bevor ihr Auftritt dann bei Karin Mioska endet, stellt Fernandes noch ein paar Forderungen an die Politik. Man solle sich an Spanien orientieren, häusliche Gewalt gegen Frauen soll ein eigener Straftatbestand werden oder die Fristen für das Anzeigen bei häuslicher Gewalt, also bei Körperverletzung, die müssten deutlich länger sein und härtere Strafen, die fordert sie gleich mit.
Dieses Gesetz in Spanien umfasst ja viele Bereiche, die Frauen betreffen, also auch die häusliche Gewalt. Das ist in Deutschland kein eigener Straftatbestand, sondern fällt eben in den Bereich der Körperverletzung. Das heißt, die Frau hat genau 3 Monate Zeit, das zu melden. Ich finde, das ist ein viel zu kurzer Zeitraum, weil man ja sehen muss, es gibt vielleicht so etwas wie eine Traumatisierung. Man muss das therapeutisch aufarbeiten. Dann muss die Frau ja auch gucken, dass sie sich selbst in Schutz bringt, vielleicht eine neue Wohnung findet.
Den Rest versuche ich jetzt ein wenig abzukürzen. Nach Colin gibt es einen weiteren kleinen Werbeblock für HateAid.
Sexualisierte Gewalt im digitalen Raum gehört für jede Frau dazu, die sich in den sozialen Medien bewegt. Wenn man dort sexualisierten Angriffen ausgesetzt ist, ist das nicht zu trennen vom analogen Leben. Ich bin Josephine Ballon, ich bin Geschäftsführerin von HateAid und HateAid ist eine Menschenrechtsorganisation, die Betroffene von digitaler Gewalt unterstützt.
HateAid, ja, eine gemeinnützige GmbH, ein privates Unternehmen, welches sich selbst als Menschenrechtsorganisation bezeichnet. Wir wissen übrigens aus der jüngeren Vergangenheit, dass HateAid vor allem Personen aus dem linken oder linksgrünen Spektrum bei vermeintlichen Online-Straftaten bereitwillig zur Hilfe eilt. Jan Fleischauer schreibt dazu in seiner Fokus-Kolumne: In Wahrheit steht die Hilfe von HateAid, anders als der Name vermuten lässt, nicht jedem offen. Man sei überparteilich, heißt es zwar in der Selbstdarstellung, aber wenn die Hilfsstelle den Eindruck hat, dass man als Frau auf der falschen Seite steht, kann sie erstaunlich kaltherzig sein. Die FDP-Politikerin Caroline Preißler weiß davon, ein Lied zu singen. Preißler erinnert seit dem 7. Oktober regelmäßig bei Pro-Palästina-Demonstrationen an die Verbrechen der Hamas. Sie wurde dafür mit Vergewaltigungs- und Todesdrohungen überzogen. Einige Drohungen richteten sich gegen ihre Kinder. Alle Versuche von HateAid, Unterstützung zu erhalten, liefen allerdings ins Leere. Und das, obwohl sowohl sie selbst als auch Dritte sich mehrfach an die Organisation wandten. Für AfD-Frauen ist die Beratungsstelle geschlossen. Ähnliches schilderte um die Weihnachtszeit die AfD-Politikerin Marie-Therese Kaiser. Bei einer Veranstaltung des Deutschen Juristinnenbundes habe sie die HateAid-Gründerin Annalena von Hodenberg angesprochen und von massiven Beleidigungen berichtet. Frau von Hodenberg gab mir bereits ein paar Tipps, verwies mich im weiteren Verlauf aber auf HateAid, um meinen Fall näher zu betrachten. Per WeTransfer schickte Kaiser darauf Auszüge der Nachrichten, die sie regelmäßig erhielt, verbunden mit der Bitte um Hilfe, in Klammern, da ich noch immer derartige Nachrichten erhalte, wäre ich sehr dankbar für eine Beratung, wie ich gegen diese Nachrichten vorgehen kann. Ein nahezu gleichlautendes Schreiben ging an das Büro der damaligen Bundestagsabgeordneten Renate Künast, die im Beirat von HateAid sitzt. Kaiser hatte bei ihrem Erstkontakt nicht erwähnt, dass sie AfD-Mitglied ist. Auch die Natur der Beleidigung Nazi-Schlampe war kein Thema gewesen. Beide Bitten um Hilfe blieben unbeantwortet. Bis heute habe sie von HateAid keine Rückmeldung erhalten, sagt Kaiser. Weiter, wer an zwei Geschlechter glaubt, lebt gefährlich. Gut dokumentiert ist der Fall der Biologin Marie-Louise Vollbrecht, Doktorandin an der Humboldt-Universität in Berlin, die ins Visier der Translobby geriet. Vollbrecht hat in einem Interview mit dem Cicero geschildert, wie sich ihre Welt auf den Kopf stellte, nachdem sie als TERF markiert worden war, wie traditionelle Feministinnen in der Trans-Szene heißen. Sie wurde beschimpft und bedroht. Auf der Straße wurde vor ihr ausgespuckt. Als sie in einer Kneipe erkannt wurde, bat man sie, die Kneipe zu verlassen. Zwischenzeitlich war unklar, ob sie in ihrem Lehrstuhl überhaupt ihre Promotion würde fertigstellen können. Und das nur, weil sie in einem Vortrag im Rahmen der Langen Nacht der Wissenschaften die Frage erörtert hatte, was ist Geschlecht als biologischer Begriff und warum gibt es nur 2 davon? Hat sich HateAid schützend vor die bedrängte Frau gestellt? Im Gegenteil, die Organisation aus Berlin hat den Kampf gegen TERFs noch befeuert. TERFs glauben an ein binäres Geschlechtermodell, das sich anhand der Genitalien ablesen lässt, heißt es unter dem Stichwort Queerfeindlichkeit. Sie verstricken unterschiedlichste ideologische Argumente, die unter dem Deckmantel des Feminismus Hass und Hetze gegen Transpersonen vermeintlich legitimieren. Es kommt eben darauf an, ob man drin ist oder draußen. Wer draußen ist, bleibt das auch. Wer draußen ist, dem wird von HateAid nicht geholfen. HateAid kommt aber hier in dem öffentlich-rechtlichen Format zu Wort und es wird eben dafür geworben. Es ist letztlich ein für HateAid kostenloser Werbeplatz, der von unserem Beitrag von 18,36 Euro bezahlt wird. Ein Gast wird zu Beginn sehr ausführlich vorgestellt, und zwar ist das die Klimaaktivistin und die Studentin Theresia Krone, quasi der Überraschungsgast. Sie selbst soll Opfer von Deepfakes geworden sein. Eine Person wurde in ihrem Fall sogar verurteilt. Man fragt nach, es gab einen Strafbefehl mit 100 Tagessätzen. Wie hoch allerdings die Tagessätze waren, das erfahren wir nicht.
Also ich glaube schon, dass es in meinem Leben so ein Davor und Danach gibt von diesem Moment, als ich das erste Mal auf das Profil geklickt habe. Ich habe mich dann angefangen, immer zu fragen, wenn ich auf der Straße war, hat diese Person, die mir gerade gegenübersteht, mich schon mal nackt gesehen? Hat der Professor, vor dem ich gerade sitze in der Vorlesung, vielleicht mal meinen Namen gegoogelt, gefälschte Nacktbilder von mir gesehen? Und das hat mich dann eigentlich schon auch über viele Monate, wenn nicht sogar Jahre begleitet, diese Angst. Mein Name ist Theresia Krone, ich bin Jurastudentin und ich bin Betroffene von sexualisierter und digitaler Gewalt. Irgendwann hat mir dann jemand einen Link geschickt und meinte, hey, ich glaube, es gibt ein Fake-Profil von dir. Ich habe dann raufgeklickt und das war ein öffentlich einsehbares Profil mit meinem Namen, meinem Gesicht, und es waren Dutzende sexualisierte Deepfakes, auch pornografische Deepfakes, die mich in Gewaltsituationen gezeigt haben. Ich war im ersten Moment total ohnmächtig und überfordert. Ich wusste nicht, wohin mit mir, was los ist. Ich wusste auch nicht, wann diese Bilder entstanden sind. Also ich habe schon erst gedacht, in den ersten Sekunden, dass das echte Bilder sind, auch wenn ich wusste, dass ich nie in diesen Situationen war.
Josephine Ballon, die ordnet für uns digitale Gewalt ein. Für die Betroffenen sei das kein Spaß.
Digitale sexualisierte Gewalt ist kein harmloser Spaß. Zumindest nicht für die Betroffenen.
Ein weiterer Account hat sich dazu geäußert, und zwar der öffentlich-rechtliche Instagram-Account von Quarks, ja, diesem Wissenschaftsmagazin. Die teilen mit: Digitale Gewalt ist reale Gewalt. Dazu schreiben sie, dass Christian Ulmen vermeintliche Deepfake-Pornografie seiner Ex-Frau verbreitet haben soll. Auch hier verbreitet man diese Lüge. Es geht darum, reale, echte körperliche Gewalt mit Kommentaren aus dem Internet gleichzusetzen. Der Grund dafür sind die vermeintlich identischen Folgen. Ja? Kommentare im Internet oder jegliche Formen von irgendwelchen Deepfakes im Internet, die lösen bei Betroffenen ja schließlich eine Reaktion aus. Und ein Schlag ins Gesicht oder eine reale Vergewaltigung lösen im Körper danach ja schließlich auch eine Reaktion aus. Also kann man diese beiden vollkommen unterschiedlichen Dinge einfach miteinander vergleichen, man kann sie sogar miteinander gleichsetzen. Die Runde mit Hubich, Steinke und der Klimaaktivistin war vor allem an einer Stelle interessant, also für mich jetzt interessant, ohne auf alles andere in der Sendung die 40 Minuten eingehen zu wollen. Und zwar verbreitet man erneut die meiner Meinung nach nachgewiesene Lüge, dass Friedrich Merz in Reaktion auf den Fall Colin Fernandes über die Gewalt an Zuwanderern gesprochen haben soll, um so ein bisschen abzulenken vom Thema.
Ja, wo ich mich ein bisschen gewundert habe diese Woche, dass der Bundeskanzler, als er dann darauf angesprochen wurde, ob er da auch was dazu beitragen möchte, dem gleich ausgewichen ist und gleich also das Thema versucht hat zu wechseln und also ein bisschen mit dem Finger gezeigt hat auf Zuwanderer, die seien ja auch jetzt mal Thema. Wir müssen diese Diskussion führen.
Sie müssen es kurz erklären für alle, die es nicht gesehen haben. Am Mittwoch in der Regierungsbefragung wurde der Bundeskanzler gefragt, ob er sich zu diesem Thema digitale Gewalt gegen Frauen äußern wolle. Dann hat er gesagt, er habe sich geäußert, Männer würden darüber genau reden wie Frauen. Hat dann auch dargelegt, glaube ich, mehrfach befragt worden, hat dargelegt, dass die Bundesregierung einige Schritte tut und was sie schon tut in dieser Richtung. Und hat dann am Ende seiner Ausführungen einmal gesagt, zur Wahrheit gehört aber auch, dass es auch ein Thema der Zuwanderung ist.
Und es ist auch ein Thema von zugewanderten Männern, keine Frage. Ja, aber das sozusagen ausgerechnet jetzt als Ausweg zu nutzen und das Thema so ein bisschen mehr zu ändern oder zu verengen jedenfalls auf zugewanderte Männer. Also in einem Fall, wo der Beschuldigte Christian heißt, Entschuldigung, also ja, und weiß er nicht sein könnte, zu meinen, mit dem Finger auf die Fremden zu zeigen, das ist wirklich schäbig.
Diesen Vorwurf gegenüber Friedrich Merz hat übrigens nicht nur diese Runde bei Karin Mioska aufgegriffen, sondern auch die Linksextremistin Leonie Pla alias Frau Löwenherz und der Journalist Stefan Anpalagan im Stern. Wir schauen uns einmal ganz kurz die betreffende Stelle aus der Regierungsbefragung von Friedrich Merz dazu an.
Nächste Hauptfrage, Frau Abgeordnete Susanne Hirl, bitte sehr.
Danke, Frau Präsidentin. Herr Bundeskanzler, Wir haben ja nicht nur digitale Gewalt gegen Frauen, so wie das gerade gesagt worden ist, sondern das Thema ist ja ein größeres. Wir haben immer wieder aufsehenerregende Fälle in der digitalen Welt oder im realen Leben mit Gewalt gegen Frauen. Und es geht meist um die Ausübung von Macht und Erniedrigung. Diese medienwirksamen Fälle sind aber keine Einzelfälle, sondern sie sind nur die Spitze des Eisbergs und es gibt unzählige Betroffene. Sie haben jetzt schon erwähnt, was wir in der letzten Wahlperiode dazu vorgehabt hatten, was leider nicht mehr gekommen ist. Ich möchte die Frage noch mal weiten, welche Maßnahmen werden gemacht werden, nicht nur im digitalen Raum, sondern auch in der analogen Welt. Dankeschön.
Ja, Frau Kollegin, danke für diese ergänzende Frage. Und ich will es gerne noch einmal in der Dimension des Problems beschreiben. Wir haben eine explodierende Gewalt in unserer Gesellschaft, und zwar im analogen wie im digitalen Raum. Und dagegen müssen wir gemeinsam etwas tun. Aber dann müssen wir auch über die Ursachen miteinander reden. Dann müssen wir auch darüber sprechen, wo diese Gewalt herkommt. Und dann müssen wir auch ansprechen, dass ein beachtlicher Teil dieser Gewalt aus den Gruppen der Zuwanderer in die Bundesrepublik Deutschland kommen. Auch das gehört zur Vollständigkeit des Bildes dazu.
Für mich werden hier eindeutig zwei Bereiche voneinander getrennt betrachtet. Die digitale und die analoge Welt, beziehungsweise eben die digitale und analoge Gewalt. Bei der Frage seiner Parteikollegin Susanne Hirl geht es um die Maßnahmen in der analogen Welt. Merz bedankt sich für die ergänzende Frage, ja, also ergänzend zu der Debatte um digitale Gewalt. Es wird also nach Maßnahmen ergänzend zu all den Fragen zu den Maßnahmen oder über die Maßnahmen gegen die digitalen Vorfälle gefragt. Merz spricht dabei die explodierende Gewalt in der Gesellschaft an und anders als es bei den ganzen Aktivisten politisch wie medial der Fall ist, scheint man hier Gewalt auch dann eben so zu sehen, ja, wie es mal ursprünglich war, nämlich reale Gewaltausübung. Und die Ursachen für die explodierende Gewalt in Deutschland, das liegt vor allem in der Zunahme der Gewalt begangen durch Zuwanderer. Die Frage zielt also in meinen Augen sehr deutlich auf die analoge Gewalt ab. Beim NDR habe ich nachgefragt. Ich wollte wissen, warum man das Ganze in der Sendung nicht richtig einordnet. Dort teilt man meine Einschätzung aber nicht, sondern man sagt, dass durch die Aussage von Merz, dass wir eine explodierende Gewalt in unserer Gesellschaft im analogen wie im digitalen Raum haben, dass damit der Bezug zur digitalen Gewalt ja hergestellt worden sei. Und deshalb sei auch der Vorwurf richtig. Merz spricht ja von digitaler Gewalt und bringt das irgendwie mit Zuwanderern in Verbindung. Wer jeden Kommentar im Internet als digitale Gewalt einordnet, der einem nicht passt und das Ganze so für sich definiert, der sollte sich, glaube ich, eher Gedanken über die eigene Begriffsdefinition machen. Damit wird der Fokus der Debatte aber leider sehr verschoben. Ein weiterer Punkt war noch bemerkenswert in diesem Konglomerat von allem, was nicht so richtig in einem Topf mit Vergewaltigung irgendwie hineingehört. Und zwar sind das vermeintliche Witze in der Umkleide.
Das betrifft uns Männer vor allem. Ja, wie reden wir miteinander? Was für eine Vorstellung haben Leute? Bin ich in meinem Freundeskreis unten durch, wenn ich mit sowas komme? Oder heißt es dann, da hast du aber einen tollen Streich gespielt und hast ja irgendwie gezeigt, was für ein toller Typ du bist? Oder heißt es, das ist nicht lustig? Wir sind längste Zeit Freunde gewesen, wenn du sowas machst. Und das ist eine Diskussion, die zu führen, ist wahrscheinlich sogar noch wichtiger, um Opfer zu schützen in der Zukunft. Ja. Und das ist etwas, was in Talkshows geschieht, das ist etwas, was draußen überall geschieht, hoffentlich in Familien, in Freundeskreisen. Und wo ich mich ein bisschen gewundert habe diese Woche, dass der Bundeskanzler, als er dann darauf angesprochen wurde, ob er da auch was dazu beitragen möchte, dem gleich ausgewichen ist und gleich also das Thema versucht hat zu wechseln und also ein bisschen mit dem Finger gezeigt hat auf Zuwanderer, die seien ja auch jetzt mal Thema. Wir müssen diese Diskussion führen.
Sie müssen es kurz erklären für alle, die dies nicht gesehen haben. Am Mittwoch in der Regierungsbefragung wurde der Bundeskanzler gefragt, ob er sich zu diesem Thema digitale Gewalt gegen Frauen äußern wolle. Dann hat er gesagt, er habe sich geäußert, Männer würden darüber genau reden wie Frauen. Hat dann auch dargelegt, glaube ich, mehrfach befragt worden, hat dargelegt, dass die Bundesregierung einige Schritte tut und was sie schon tut in dieser Richtung. Und hat dann am Ende seiner Ausführungen einmal gesagt, zur Wahrheit gehört aber auch, dass es auch ein Thema der Zuwanderung ist.
Und es ist auch ein Thema von zugewanderten Männern, keine Frage. Ja, aber das sozusagen ausgerechnet jetzt als Ausweg zu nutzen und das Thema so ein bisschen zu ändern oder zu verengen jedenfalls auf zugewanderte Männer. Also in einem Fall, wo der Beschuldigte Christian heißt, Entschuldigung, also ja. Und weiß er nicht sein könnte, zu meinen, mit dem Finger auf die Fremden zu zeigen, das ist wirklich schäbig. Und das
unterbindet
eine Diskussion.
Ich habe da eine ganz klare Haltung. Ich finde, wir müssen über Gewalt gegen Frauen, über digitale Gewalt reden und zwar darüber, wie die in unserer Gesellschaft wirkt, unabhängig von Schichten, unabhängig von Herkunft, von Religion und von allem anderen. Und ich
dann finden Sie es auch deplatziert?
Nein, das würde ich nicht sagen. Ich meine, der Kanzler hat auch deutlich gesagt, dass er gegen Gewalt ist. Aber ich glaube, es ist wichtig, jetzt den Blick nicht auf andere Schlachtfelder oder auf andere Punkte zu richten, sondern es ist für mich wichtig, dass wir dieses Thema einfach und diese Diskussion einfach führen. Was bedeutet das für die betroffene Frau oder vielleicht auch den betroffenen Mann? Und auch dieses, was Sie angesprochen haben mit Jugendlichen. Ich war ja vorher Bildungsministerin 9 Jahre in Rheinland-Pfalz. Und ich glaube, wir müssen auch Jugendlichen, Heranwachsenden, auch Kindern deutlich machen, dass das kein Spaß ist, sondern dass das Straftaten, auch Mobbing, wir haben viel über Cybermobbing auch gesprochen, dass das echte Straftaten sind und dass das kein lustiges oder blödes Rumblödelein sind.
Ich habe eine Frage. Sie sitzen ja 3 Juristen oder Sie sind gerade im Staatsexamen, ne?
Ja, genau.
Hat einer von Ihnen schon Sexualstrafrecht gemacht im Studium?
Im Studium nicht, aber ich war ja Richterin und Staatsanwältin.
Aber im Studium meine ich.
Findet das Studium keine Rolle?
Also im Studium ich kann mich daran erinnern, habe ich schon, als wir den großen Strafrechtsschein gemacht haben, hatten wir auch immer wieder, Klausuren mit also Vergewaltigung oder solchen. Wir hatten da.
Aber Ihre Erfahrung nicht?
Also die Lehrpläne kann man ja lesen. In den Lehrplänen steht es nicht drin. Und die Lehrpläne sind so proppenvoll, dass man also danach entkräftet in die Kissen fällt. Also da ist nicht noch sehr viel Zeit und Energie, ehrlich gesagt, bei Studierenden über das Curriculum hinaus sich noch fortzubilden, was sehr, sehr schade ist. Wir haben die Richterinnen und Staatsanwältinnen und Staatsanwälte von morgen, die heute in Hörsälen sitzen. Es gibt mehr als 100.000 Jurastudierende. Und auf dem Lehrplan steht 0 Sexualstrafrecht. Ich habe Theresa Krone wird es noch in frischer Erinnerung haben, bei Ihnen wahrscheinlich genauso, 4 Wochen meines Lebens mit Hypothekenrecht verbracht. Also Grundbucheintrag, Vormerkung, all diese Dinge, ist nicht schlecht. Ja? Also man wird nicht zum schlechteren Menschen, wenn man sich damit beschäftigt. Aber wie viel wichtiger wäre es für unsere Gesellschaft, dass angehende Leute in der Justiz sich mit Sexualstrafrecht befassen? Mhm. Und dann auch lernen, eine sensible Sprache zu verwenden. Ja, oft ist es auch bei den Gutwilligen, wenn sie später in der Justiz sind, das mangelt nicht an guten Willen, oft ist es dann Unsicherheit, wie soll man da jetzt drüber reden? Und das führt dann dazu, dass man davon eher zurückweicht. Und das kann man ja auch vorleben im Studium, dass man denen zeigt, nee, so geht man auf ein Thema zu.
In den Männerumkleiden dieses Landes würden also Witze über Vergewaltigung erzählt und wir Männer sollten, sofern das passiert, dann nicht schweigen. Ja, wir müssten unseren Mund aufmachen. Ist das ein in der Masse real existierendes Problem? Dass ständig überall Witze über Vergewaltigung und Missbrauch gemacht werden und niemand den Mund aufmacht, alle das einfach so für sich abnicken? Beantwortet die Frage dazu gerne unten in den Kommentaren. Noch einmal abschließend zu dem Thema. Digitale Gewalt ist nicht mit realer, mit echter Gewalt zu vergleichen. Nur weil irgendein Ereignis zu psychischen Folgen führen kann, bedeutet das nicht, dass man es mit einem beliebigen anderen Ereignis gleichsetzen sollte. Colleen Fernandes spricht von virtueller Vergewaltigung. Das soll sie in einem Chat an ihren Ex-Ehemann geschrieben haben. Wer taucht jetzt plötzlich auf? Kathi Hummels. Sie spricht davon, sie sei psychisch vergewaltigt worden. Sie hätte schließlich einen Stalker gehabt. Birgit Kelle fasst das Ganze gut zusammen. Sie schreibt, sie fühlt sich mittlerweile intellektuell vergewaltigt und so geht es mir auch bei diesem Thema. In der Sendung wird übrigens kein einziges Wort darüber verloren, dass Colleen Fernandes über ihren angeblichen Polizeischutz in Hamburg dreist gelogen hat. Ja, darüber hört man nichts. Über den Auftritt mit der schusssicheren Weste, über den wird schon gesprochen, ja, darüber, oder das thematisiert Theresia Krone, die studierende Klimaaktivistin. Hier wird alles in einen Topf geworfen. Digitale Gewalt, digitale Vergewaltigung, KI-Pornos, Giselle Pellico, eine 100-fache Vergewaltigung, ja. Und zwischendurch, da taucht immer wieder irgendwie Christian Ulmen auf mit seinem vermeintlichen Telefonsex. Diese Sendung ist einzuordnen in der Kategorie Trash-TV. Ja. Ein seriöses Format über eine Debatte, also Thema KI und so weiter, die man durchaus führen kann, die aber leider nicht ernsthaft geführt wird. Ein abschließender Satz, dann bin ich durch. Bislang saß kein einziges Opfer von realer physischer Gewalt in dieser Sendung von Mioska und Co. Auch das ist bezeichnend für den Zustand der öffentlich-rechtlichen Talkshow-Landschaft. Am Ende nochmal der Hinweis auf den heutigen Sponsor God's Rage. Ja, ich kaufe dort, wie bereits erwähnt, mit voller Überzeugung meine Supplements, Proteinpulver, aber auch meine täglichen Vitamine wie D3, K2, Zink oder auch Omega-3. All das bekommt ihr im Online-Shop. Aktuell gibt es das 10-jährige Jubiläum und mit dem Code Morgensterne haltet ihr 10% Rabatt auf eure Bestellung, auch zusätzlich zu allen anderen Sonderaktionen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und ich hoffe für euch da draußen und auch für mich selbst, dass es das fürs Erste mit dem Fall Colleen Ullmann, so heißt sie übrigens immer noch auf ihrem Instagram-Account, Colleen Fernandes, ich hoffe, das war es erst einmal mit diesem Fall, weil auch ich würde mich lieber wieder mit wichtigeren Themen beschäftigen, wie beispielsweise einer Wahlrettung. Kleiner Spaß am Rande. Gerne den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Beitrag wieder. Ich sage Tschüss und bis dahin macht's gut.